Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute melden sich Sandra und ich aus Davos. Das Weltwirtschaftsforum ist noch richtig am Laufen. Wir sind mittendrin und sitzen gerade in einem Bilateral Room im Kongresszentrum, also einem kleinen Zimmer, wo sonst die diskreten Verhandlungen von Staatschefs oder anderen hochrangigen Teilnehmern stattfinden. Hier sitzen wir, hier sind noch die Wassergläser vom Tag. Und ja, Sandra, wie war denn deiner heute?
Also ich habe im Moment Sensory Overload, das heißt diese ganzen Eindrücke, die auf einen herabprasseln, die Menschen, die man trifft, die Themen, die besprochen werden, die neuen Einblicke, die ganzen visuellen und Audio-Eindrücke, die die ganze Zeit man mitnimmt, das dauert einige Zeit, bis man das verdaut und da auch eigentlich neue Erkenntnisse rausziehen kann.
Es ist ja immer auch so ein bisschen so ein Wiedersehen mit Bekannten, mit alten Bekannten, die da auch jedes Jahr hier sind. Immer ganz ja schön, wenn man die dann auf dem Trottoir sieht oder hier im Kongresszentrum. Geht es dir auch so?
Ja, Serendipity ist ein ganz wichtiger Faktor. Also dieses zufällige Aufeinandertreffen, dass es Raum gibt und viele Leute sich auch Manager Zeit lassen für Zufälle, weil die oft sehr viel bringen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen auch kennst. Ich habe so ein paar Leute, in die laufe ich immer rein. Ich weiß nicht, ob das selektive Wahrnehmung ist, aber das ist schon ein Phänomen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich habe ja mal ein Buch geschrieben über das Weltwirtschaftsforum Superhubs 2018. Was auch Klaus Schwab, der Gründer, endorsed hat, empfohlen hat. Und ich finde, eine ganz wichtige Lektion für alle Konferenzen, aber insbesondere auch für diese, ist, dass man lernt, sich seine Energie einzuteilen. Also, dass man genau haushält, weil man muss ja mehrere Tage durchhalten. Und für alle, die noch nie da waren, also es sind für alle sehr, sehr lange Tage. Man muss morgens ganz früh raus für Breakfast-Meetings, den ganzen Tag Meetings, muss zwischendurch ein bisschen Arbeit erledigen noch. Und dann kommen die Cocktailpartys und Dinners und so. Das klingt jetzt alles sehr luxuriös, aber man ist ja hier für einen Job und es ist schon auch anstrengend.
Ich trinke hier kein Alkohol, weil das würde, glaube ich, diese Leistungskurve nach unten drücken. Wie handhabst du das?
Ich trinke sowieso fast gar keinen Alkohol. Ich finde, dass die Herausforderung ist hier ein bisschen das Essen. Man schafft manchmal nicht das Essen und dann geht einem die Energie flöten.
Wie war denn dein bisheriger Eindruck dieses Jahr?
Es ist sehr zwiegespalten, weil ganz dramatische Änderungen bevorstehen, natürlich insbesondere angetrieben von Donald Trump. Die sind aber noch nicht wirklich eingetreten. Das heißt, es besteht maximale Ungewissheit. Die Unternehmenschefs haben alle super Quartale, Performance zu verzeichnen gehabt, sind also eigentlich eher positiv gestimmt. Und irgendwie die Puzzleteile passen nicht so ganz zusammen, aber man kann es vielleicht zusammenfassen. Ich war gerade auf einer Veranstaltung, da hat ein Tech-Titan, am Schluss wurde er gefragt, wie er die Zukunft des Silicon Valley sieht unter Trump. Und da hat er gesagt, wir werden sehr, sehr reich werden. Und ich hoffe, dass am Ende vom Ganzen wir noch eine Demokratie haben werden.
Ja, die Bedenken sind ja nicht unberechtigt, oder?
Genau, aber dieses Übereinanderlagern von Optimismus und diese zugrunde liegende Besorgnis und Angst, weil eigentlich auch die von dem System profitieren und die jetzt von Trump profitieren, wollen eigentlich nicht, dass die Demokratie und der bisherige Kapitalismus, dass der zugrunde gerichtet wird.
Hast du manchmal Überlegungen, dass du irgendwann mal nicht mehr in den USA lebst, sondern irgendwo anders hinziehst?
Das war für mich nie eine Erwägung, aber jetzt muss ich sagen, wir in Anführungsstrichen haben schon Angst. Als ich heute von meinem Morgentermin rauskam, hier wieder ins Kongresszentrum, habe ich die Überschrift gesehen von der Financial Times, dass Donald Trump nicht Bürger, also die keine Bürger sind von den USA, nicht mehr ins Land lassen will, wenn er findet, dass die Länder, wo sie herkommen, nicht genug Sicherheit walten lassen an ihren Grenzen wahrscheinlich. Das war noch relativ unbestimmt. Aber es wird jetzt bei jedem, auch bei Unternehmenschefs, immer eine gewisse Angst mitschwingen. Wie wird sich das entwickeln? Wie wird es bleiben? Werde ich herausgepickt? Komme ich auf den Radar?
Ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Ich frage mich auch, was dieser ruppige und fast schon brutal anmutende Führungsstil Donald Trumps, wie der sich in die Welt verbreitet, ob der in andere Länder, andere Kontinente schwappt, ob der in die Führungsetagen von Unternehmen kommt und ob diese diverse Zeit möglicherweise mal abgeräumt wird, weil der Trump da irgendwie den Ton angibt.
Mit dem Wokeism-Punkt hat Donald Trump natürlich irgendwie einen Nerv getroffen. Der geht vielen Leuten auf die Nerven in den USA, aber ich habe das Gefühl in Deutschland auch, dass die Interessen von Mikrominderheiten in den Fokus kommen und die der Allgemeinheit ein bisschen mit normalem Menschenverstand unter die Räder geraten. Und ich glaube, dass er das gerade rückt. Und diese Standards sehen wir ja schon. Große Unternehmen sind ja dabei, ESG, also Nachhaltigkeitsstandards, abzuschaffen. Wie siehst du das denn?
Das ist auffallend festzustellen, es ist wirklich auffällig, große globale Konzerne ändern ihre Werbekampagnen, sind weniger diverse und man hat den Eindruck, dass die sich Donald Trump an den Hals werfen. Ich finde das ganz bemerkenswert. Das hätte ich so nicht erwartet.
Was hörst du denn von Unternehmenschefs hier?
Die sind in den Hintergrundgesprächen, aus denen man ja namentlich nicht zitieren darf, sind die schon sehr besorgt, weil die genau wissen, dass wenn da jetzt Strafzölle kommen, dass das die deutschen Unternehmen trifft. Wir verdienen ja wirklich viel Geld mit dem Export unserer Güter. Amerika ist unser wichtigster Handelspartner, hat gerade China abgelöst. Wir haben einen Leistungsbilanzüberschuss. Das heißt, also wir verkaufen nach Amerika Waren im Wert von rund 60 Milliarden Euro mehr, als wir von Amerika importieren. Und wenn da jetzt Zölle kommen, dann drückt das auf unsere Exportgüter. Und die sehen natürlich schon die Notwendigkeit, dass die Politik mal handelt. Aber ich finde das halt, ich finde das schon so, dass wir uns in Deutschland häufig so im Klein-Klein bewegen, während Donald Trump jetzt die großen Ansagen macht. Und das sehen auch CEOs so.
Hast du auch das Gefühl, das ist meine Erfahrung, dass oft das, was sie on the record sagen, also öffentlich, und das, was sie dir inoffiziell sagen, dass das stark auseinanderfällt?
Nee, finde ich nicht. Also da gibt's das stelle ich nicht fest. Die sagen zu manchen Themen nichts. Und sagen, nö, da antworten wir diplomatisch und dann wird das ausweichend beantwortet. Aber dass man jetzt im Gespräch, in einem offiziellen Interview rechts blinkt und im Hintergrundgespräch links, das habe ich nicht festgestellt.
Ich meine es auch nicht so extrem und vielleicht sind sie bei dir vorsichtiger, weil du Journalist bist und vielleicht bin ich empfindlicher. Es geht manchmal auch nur um Nuancen, aber ich habe schon das Gefühl, wenn sie offen sich optimistischer äußern und zuversichtlicher und sehr gefasst, dass es dann hinter den Kulissen vielleicht auch das, was nonverbal rüberkommt, so die Schwingungen. Ich finde schon, da spürt man eine gewisse Verunsicherung, die sich vielleicht auch Unternehmenslenker nicht anmerken lassen sollten.
Das ist klar, das sind kommunikative Vollprofis, zumindest in der Regel. Aber die sind natürlich auch, orientieren sich auch am politischen Mandatsträger. Weißt du, als Robert Habeck damals das Amt des Wirtschaftsministers übernommen hat, da waren die alle ganz, ganz froh gelaunt. Also mit denen wir sprachen und sagten, ja, müssen wir erst mal gucken, ist doch ein ganz optimistisch wirkender Politiker, geben wir ihm eine Chance. Und jetzt schlägt jeder die Hände über dem Kopf zusammen, was die Ampel da wirtschaftspolitisch da verzapft hat. Da gibt's mittlerweile, also ich kenne wenige Befürworter der Ampel oder des Wirtschaftsministers, da sagen wenige, das hat er wirklich gut gemacht. Wer war denn aus deiner Sicht dieses Jahr so der Topshot hier?
Also ich beantworte das mal aus meiner persönlichen Sicht. Das Zwischenmenschliche spielt ja eine große Rolle. Und für mich ist es dann immer schön und was Besonderes. Ich komme ja so ein bisschen aus dem Dunstkreis auch der Ökonomen. Wenn ich dann, weiß ich nicht, Martin Wolf von der Financial Times oder Ken Rogoff oder andere eben, die schon jahrelang kenne, Jahrzehnte zum Teil. Wenn man sich dann, manchmal sieht man sich mittlerweile nach Covid nur noch einmal oder zweimal im Jahr. Das ist dann halt immer nett. Oder Larry Summers, Leute aus der ehemaligen US-Regierung. Das ist schon was Besonderes. Leute, die ich aus dem EMF kenne, also schon eher vielleicht, die jetzt den Zuhörern nichts konkret sagen, aber mit denen man ja in der Vergangenheit gearbeitet hat oder vielleicht auch, ja, es klingt jetzt blöd, aber so berufliche Partys gehabt hat oder Empfänge. Das sind so Erfahrungen und das macht auch Davos aus. Man hat hier Erfahrungen gemeinsam, die prägen und die auch zusammenschweißen. Und da frage ich dich mal direkt was. Du machst ja hier auch den Wirtschaftstalk für NTV. Ich staune, wie viel Aufwand das ist. Kannst du das mal ein bisschen erläutern, was dahinter so einer Produktion steckt?
Das ist in der Tat ein Teamwork, wo wirklich jedes Zahnrad ins andere greift. Also man sieht ja am Ende immer nur das fertige Produkt und dann diskutieren wir munter.
Es geht schnell vorbei.
In diesem Jahr haben wir uns extra ein kleines Holzchalet gemietet mit Blick auf die Schweizer Berge hinter dem Militärflugplatz, wo die ganzen Helikopter landen und aufgetankt werden, wo ich schon Sorge hatte, dass uns das den Geräuschpegel quasi verdirbt. Aber das ging. Das ist ein Teamwork, was nur zustande kommt, wenn jeder so alles gibt oder noch mehr gibt als gewöhnlich. Da kommen die Kollegen aus Köln und bereiten das vor, bringen die ganze Technik mit. Dann kommt ein Übertragungswagen, der das Signal wegschickt. Wir haben einen ganz tollen Regisseur, der sich dann aufs Auto setzt und die Signale mischt. Wir haben einen ganz tollen Produktionsleiter und CVD auf dem Auto sitzen, der mir auch immer wieder Kommandos gibt und der dann sagt, ja, die Sandra oder egal welcher Gast, geh zum nächsten Gast, es wird zu lang oder jetzt spielen wir das ein, dieses Element oder diesen Film. Und insofern ist das jedes Mal wirklich sehr begeisternd, wie dieses Team, diese Crew da wirklich funktioniert. Und es ist jedes Mal eine große Freude, wenn wir die Gäste treffen, wie zum Beispiel dich, wenn wir eine anständige Produktion hinlegen, die dann auch noch von den Fernsehzuschauern und Online-Usern kotiert wird. Da freuen wir uns sehr. Und ja, wie es zum Schluss, wenn das Produkt dann fertig ist, wenn die Sendung dann gelaufen ist, dann sprechen wir uns nochmal und diskutieren, was lief gut, wo müssen wir das nächste Mal drauf achten.
Was war denn bisher dein besonderstes Erlebnis oder die beeindruckendste Person, die du getroffen hast?
Ach, dieses Jahr war es noch ganz ruhig, aber es war ganz witzig, dass ich eine Kollegin aus der Schweiz traf hier, die sagte, kannst du dich erinnern, vergangenes Jahr waren wir bei Barry in seiner Bar am Piano und es war in der Tat am letzten Abend, hatten wir uns da getroffen zu einem Absacker und dann sang da einer ganz euphorisch am Piano, wie so eine Art Karaoke. Und dann sagte sie, ich musste das zeigen, das ist doch der Howard. Und dann sagte ich, welcher Howard? Und dann sagte sie, ja, Howard Lutnick, der neue US-Handelsminister. Und dann habe ich die Bilder gesehen, wo wir da wirklich schunkelnd quasi, so Arm in Arm fast, da an diesem Klavier standen. Und das fand ich lustig in der Retrospektive, weil es halt wirklich zeigt, dass man hier mit manchen Leuten ins Gespräch kommt, wo man gar nicht weiß, was die zu Hause für ein Rad drehen. Und solche Sachen gibt's immer wieder. Gab vor Jahren mal, musste ich so einen Bankchef, der hatte sich, den wollten wir zum Interview, da hatte der aber keinen Mantel dabei. Und dann habe ich gesagt, dann geben Sie mir Ihre Garderobenmarke und ich hole mir Ihren Mantel, nehmen Sie so lang meinen. So, jetzt wusste ich aber gar nicht, dass der halt 3 Größen kleiner ist als ich. Und dann kam ich dann mit so einem Mini-Röckchen hoch. Das war ganz lustig. Wenn man sich dann wieder sieht, dann denkt man immer daran. Das sind so Geschichten, die halt, ja, die Davos so schreibt.
Genau, das ist das, was ich meinte, was einen so diese gemeinsamen Erlebnisse, die zum Teil skurril sind, die zusammenschweißen. Und was man auch wissen muss mit Davos ist, das ist so ein perfekter Ort für eine Konferenz, weil er so imperfekt ist, weil es ist sehr beschwerlich, hierher zu kommen. Wir sind alle hier sozusagen eingesperrt in diesem Dorf, keiner kommt weg. Das ist ganz anders als bei Konferenzen in Amerika zum Beispiel, wo jeder dann ausschwärmt in der Großstadt in New York oder LA, um Freunde zu treffen oder andere Termine wahrzunehmen. Wir sind hier alle wirklich die ganze Zeit zusammen und man läuft ineinander rein, ob das an der Garderobe ist. Das ist ein sehr informelles Umfeld, wo man jetzt den Bankchef zum Beispiel eben nicht an der Garderobe oder wo auch immer so locker vom Hocker treffen würde. Und ich weiß definitiv, vor allen Dingen noch aus der Zeit von der großen Finanzkrise von 2008, 2009, dass große Deals hier irgendwo im Flur gegen die Wand gestellt mit einer Bierflasche zusammen zustande gekommen sind, wie zum Beispiel, dass Anthony Scaramucci, der ja dann kurz in der Trump-Regierung war, für Aufsehen gesorgt hat, dass er dann Hedgefund-Portfolio von der Citigroup für ein Appel und ein Ei, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, abgekauft hat und das hat seinen Fonds gemacht und bla bla bla. Also davon gibt es ganz viele Geschichten hier. Und das ist so ein bisschen das, es ist nicht das Konspirative. Ich glaube, das können wir beide bestätigen. Hier werden keine Weltverschwörungen geplant oder durchgeführt. Aber es sind so wirklich schon Dinge, die sich tatsächlich in der Wirtschaft und im Leben draußen manifestieren, die hier zustande kommen.
Was ist eigentlich aus dem Scaramucci geworden?
Ja, Scaramucci ist, der könnte auch Entertainer werden. Der war ja in der Trump-Regierung, hat sich da auch recht drangeschmissen, hat dadurch ist seine Ehe fast kaputt gegangen, weil seine Frau ihn Trump nicht ausstehen kann, ist dann geflogen in hohem Bogen. Er hat sich mit Steve Bannon angelegt und ist dann zum großen Trump-Kritiker geworden. Hat jetzt Angst, wie ich, dass wir in Guantanamo landen. Er war an einem Abend bei einem großen Hedgefund-Dinner, wo ich war, oder beziehungsweise es war von Bill Browder, der ist Putins Feind Nummer 1, eben auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Der hat den Magnitsky-Act gestartet, also ein Gesetz, wonach Oligarchen das Vermögen beschlagnahmt werden kann. Und Anthony Scaramucci ist halt sehr unterhaltsam und ist in Amerika, also in New York, egal welchen Kanal man anschaltet, CNN, MSNBC, hat auch einen eigenen Podcast jetzt, er ist omnipräsent und eigentlich, also er hat seinen Fonds immer noch, aber er ist gleichzeitig auch Entertainer.
Mhm. Ja, dann dürfen wir gespannt sein, wie Herr Musk so performt, weil der ist ja jetzt unmittelbar in Trumps Umfeld, oder?
Ja, Musk, soweit ich weiß, war der noch nicht beim WEF. Er hat einmal behauptet, das WEF sei langweilig und er würde gar nicht herkommen wollen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat das WEF dann gesagt, dass er nicht eingeladen war. Musk hat jetzt uneingeschränkte Macht. Ich meine, das ist nochmal ein ganz separates Thema. Das ist natürlich auch ein Thema hier. Und was auch ein Thema ist, gerade bei den Finanzleuten, mit denen ich viel zu tun habe, ist dieser Krypto-Meme-Coin, den Trump gestartet hat, dass die Finanzleute hier nicht fassen können, dass Trump die Dreistigkeit besessen hat, dass er das so durchgezogen hat und dass er damit durchkommt. Und ich glaube, bei vielen Finanzleuten macht sich jetzt so langsam, das unterstelle ich Ihnen, das weiß ich nicht, ist mein Gefühl, die Erkenntnis breit, es gibt nichts mehr, was unmöglich ist. Wenn ich mich mit Trump zusammentue, dann wir können, alles ist möglich. Und das ist auch dann wieder in einer Feedbackschleife ein bisschen beängstigend für mich. Was ist dein Eindruck?
Naja, ich nehme das auch so wahr. Ich lese das auch so, dass sie so Musk und Co., diese Tech Könige, dass die so Weltbeherrschungsfantasien haben. Da geht es jetzt nicht mehr groß ums Business. Wie rollen wir das aus in den USA oder in Europa beispielsweise, sondern da geht es wirklich um mehr. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, also ich glaube, da muss man nicht unbedingt Wirtschaftsexperte sein oder Politikexperte. Man muss einfach ein gutes psychologisches Gefühl haben. Und also bei Donald Trump habe ich immer sehr richtig gelegen. Und vielleicht bin ich ja auch Juristin, vielleicht verstehe ich einfach, wie a criminal mind works, wie ja, dieser Mann denkt.
Ja, war ja auch, ist ja auch selten. Ich glaube, das ist der erste demokratische Führer, der ein verurteilter Verbrecher ist, ne?
Definitiv. Und es hat ihm nicht geschadet. Im Gegenteil, sein offizielles Amtsporträt ist nachempfunden, hat er praktisch nachgestellt von dem, wie heißt das auf Deutsch, dieses Polizeifoto, was damals der Mugshot, der von ihm aufgenommen wurde. Was sagt man da bei den Deutschen? Ich meine, ich habe immer das Gefühl, die Deutschen können es noch gar nicht fassen.
Naja, ich glaube, das ist halt auch ein Stück weit weg. Wie ist denn die Stimmung, wenn du durch New York gehst und deine Bekannten triffst? Wie nehmen die denn beispielsweise so ein Musk wahr? Bei uns klebt man sich zum Teil Autoaufkleber auf einen Tesla und sagt, ja, habe ich gekauft, bevor ich wusste, wie der Musk so tickt. Wie ist denn das in Amerika?
viele, das ist ja seine Hauptkundschaft, die demokratischen Umweltbewussten. Und da gibt es jetzt schon viele, die sagen, das können wir jetzt nicht mehr machen. Viele haben Musk kritisch gesehen, aber es war auch ein bisschen wie mit Donald Trump, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, wir können den nicht unbedingt leiden, wir finden das nicht alles gut, was der macht. Aber was der auf die Beine stellt, davon sind wir schon noch beeindruckt. Und der verkörpert auch dieses Anti-Woke. Also ich merke auch bei mir in New York, an der Wall Street, sind viele Männer es total leid, dass sie bei jedem Wort aufpassen müssen. Und wenn ich sage, jetzt stell dich mal nicht so an, dann musst du halt mal ein bisschen aufpassen, dann sagen die, du hast überhaupt keine Ahnung, unter was für einem Druck ich stehe. Wenn ich irgendeine falsche Bemerkung mache, dann ist meine ganze Karriere vorbei. Und das sind hochstehende Leute.
Also ist sensibler als in Deutschland beispielsweise?
Viel sensibler. Ich meine, es gibt ja schon seit Jahren, dass Amerikaner sagen, Männer, ich steige nicht mehr mit einer Frau allein in Aufzug, weil wenn die sagt, der hat mich angefasst, dann ja, ist es vorbei. Im Zweifel, und das hat eben auch viele Republikaner aufgeregt, dass viele Frauen Beschuldigungen erhoben haben und dass sofort im Zweifel für die Frau es gegangen ist. Häufig ist es ja auch wirklich so. Aber viele Männer, und da haben sich auch viele, das muss man auch sagen, republikanische Mütter Sorgen gemacht. Was ist, wenn gegen meinen Sohn unrechte, unstimmige Behauptungen erhoben werden? Es ist im Zweifel gegen den Mann. Und das sind so alles Sachen, die sind natürlich irgendwo haben die einen guten Grund. Aber es hat sich zu Extremen verfestigt. Und jetzt sehen wir die Gegenbewegung dagegen.
Ja, also das Pendel schwingt zurück. Möglicherweise ja auch bei uns, gibt's ja auch bei uns. Also hier in Davos gibt's ja auch viele Themen, die zwar auf der Agenda stehen, aber nicht wirklich dominant sind, ne? Trump überdeckt sowieso viel, aber diese ganze Klimawandeldiskussion beispielsweise, die hört man weniger laut.
Ja, es hat halt weniger en vogue. Donald Trump gibt das Thema vor und wenn die USA da nicht mehr aktiv sind als einer der größten Klimaverschmutzer, dann, ich meine, ich hatte Treffen hier mit Chinesen, die ich auch gut kenne und die mich unter der Hand gefragt haben, also wirklich überhaupt nicht begriffen haben, warum Deutschland die Kernkraftwerke abgestellt hat und wieso sie das gemacht haben, ohne einen Plan B zu haben. Und was ist denn überhaupt ihr Plan? Und also das ist, ich habe versucht, das ideologisch zu erklären, Werte und Umwelt, und das fanden die völlig abwegig.
Was ist denn dein wichtigstes Learning, was du mit nach Hause nimmst, nach New York von hier?
Ich weiß noch nicht, ob das unbedingt von hier kommt, aber was ich jetzt so die letzten Monate beobachtet habe, im Grunde genommen waren alle Tatsachen auf dem Tisch. Ich habe das Buch über die USA, die DNA der USA, vor 2 Jahren publiziert. So ziemlich alles genau vorhergesagt. 98% daraus kam aus öffentlichen Quellen. Ich habe oft bei NTV mich offen geäußert und im Hinterkopf gesagt, das klingt so extrem für deutsche Ohren. Ich riskiere, dass das an meiner persönlichen Glaubwürdigkeit nagt, weil die Zuschauer nicht glauben können, dass das stimmt. Jetzt hat sich alles bewahrheitet und die Erkenntnis für mich ist, es war für alle sichtbar, aber es ist nicht vorgedrungen, weil man es nicht glauben konnte und wollte. Und das ist auch ein psychologisches Phänomen. Und ich glaube, für Deutschland, für die deutsche Resilienz ist es wahnsinnig wichtig, aus diesem Nachkriegselfenbeinturm rauszukommen und in so eine Art Alarmbereitschaft jetzt permanent zu kommen, dass man ja sich auf die Hinterbeine setzen muss und jetzt alle total an einem Strang kämpfen müssen und ziehen müssen. Wir sind mitten in einem Notfall. Ich glaube, theoretisch ist das angekommen in der Diskussion, aber ich glaube, in der Realität ist noch nicht so ganz angekommen.
Aber vielleicht ist das auch der positive Aspekt an dieser ganzen Misere, die wir da gerade sehen. Dass das so eine Rückrede ist, so eine indirekte Rückrede auch für Deutschland oder vielleicht für Europa.
Na gut, ist aber ein bisschen traurig, dass es das braucht und es kostet auch viel. Das kostet Vertrauen, das kostet die Wirtschaft diese Ungewissheit. Das verursacht zusätzliche Kosten. Arbeitsplätze werden verloren gehen. Es wird viel Schmerz entstehen. Das hätte nicht notwendig sein müssen. Und ich meine, Davos ist schon sehr wichtig, auch für die Kommunikation. Und man muss ja auch sagen, das war auch in der Finanzkrise so, so schlecht, wie es gekommen ist, es hätte ja auch viel schlimmer ausgehen können und sein können. Und auch jetzt, es läuft ja noch alles am Rad. Jetzt kommt es ja darauf an, wie man es managt. Und ich glaube, die Deutschen müssen einfach dynamischer werden. Und das ist was, das die Amerikaner in ihrer DNA haben. Die sind halt eher wachsam und die wie sagt man, kultivieren eine Elite auch für sich, was in Deutschland verloren gegangen ist. Die soziale Ungerechtigkeit, also zum Beispiel, dass Leute, die nie eingezahlt haben ins System, dass die genauso unterstützt werden wie Deutsche, wenn sie den Arbeitsplatz verlieren oder krank werden oder in die Rente gehen. Und das haben wir auch in Amerika gesehen. Und wenn dieses Ungerechtigkeitsgefühl kommt, dann nach einer Weile die Leute begehren auf. Und da kann man moralisch argumentieren, kann man machen, aber politisch geht es dann ins Extrem.
Ja, ja, und ich glaube, die Menschen merken schon, was stimmt und was ihnen so ein bisschen vorgegaukelt wird. Sicher auch bei uns in Deutschland. Wir haben ja in knapp 5 Wochen oder rund 5 Wochen Bundestagswahlen. Da sind wir ganz gespannt, wie es ausgeht. Aber Sandra, wir müssen weiter. Wir müssen jetzt rüber ins Belvedere. Und das nächste Mal begrüßen wir wieder einen Gast. Ich danke dir sehr, dass du dir kurz Zeit genommen hast, dass wir uns hier zusammensetzen. Auch.
Dankeschön, Uli. Macht immer Spaß.
Ja, dito. Bis dann.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.